Also wir wollten natürlich die Überwindung der DDR
abschaffen.
Ja.
Das würde ich eben zum Beispiel nicht sagen. Das war nicht völlig klar. Der Staat DDR konnte man natürlich nicht so lassen, wie er war. Ja, mit einer normalen Demokratie.
Das war schon die Diskussion. Natürlich gab es auch immer die Diskussion über diesen dritten Weg.
Und wenn die DDR demokratisch und republikanisch wäre, wozu bräuchten wir dann noch zwei Staaten?
Die Zeit nach dem Mauerfall am 9. November 1989 ist eine Zeit des Übergangs, der Hoffnungen und der Illusionen.
Januar, Februar, März, also unter der Motrow-Zeit, da gab es eine sehr kurze Phase. Da war so eine Aufbruchstimmung, die habe ich auch gespürt. Eine Aufbruchstimmung, dritter Weg.
Aus der DDR hätte noch alles werden können. Ein eigenständiger Staat, ein ganz neues System.
Wir haben nun einmal ganz unterschiedliche Biografien gehabt. Und wir sind geprägt, diese 40 Jahre, der Westen durch diese Art und wir durch die Art, die wir hier gelebt haben.
Es ist eine Zeit der Euphorie, der Suche und der ersten Depressionen.
Auf dieses Tempo und auch auf dieses klare Ding, der Westen übernimmt den Osten, war niemand vorbereitet. Ja? Wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen, wir haben uns nicht erschossen, wir haben uns nicht aufgehängt. Wir können guten Tag und auf Wiedersehen sagen, aber es ist viel Bitterkeit drunter.
Das ist die Radiodoku. Ein Land wird abgewickelt. Folge 1. Ein Volk macht Geschichte.
Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Am 7. Oktober 1989 scheint die offizielle DDR-Welt noch in Ordnung zu sein. Paraden, Panzer, wehende DDR-Fahnen in Schwarz, Rot, Gold mit Hammer und Zirkel und bestellte Klaköre beschwören die Stärke der SED-Führung. Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker, Generalsekretär der SED, steht Seite an Seite neben dem sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow. Sie feiern den 40. Jahrestag der Republik. Doch genau das, was die Staatssicherheit schon im Vorfeld befürchtet, geschieht. Die Masse jubelt nicht dem Hardliner Honecker zu, sondern dem Verkünder von Glasnost und Perestroika, Gorbi.
Volkspolizisten gehen in Ost-Berlin auf Jagd nach jugendlichen Demonstranten. FOPO und Stasi prügeln wahllos in die Menge. Zahlreiche Verletzte sind zu beklagen. Auch in Leipzig und anderen Städten demonstrierten Tausende. Und auch hier schlug die Staatsmacht brutal zu.
Die Stimmung ist gespenstisch an diesem Abend. Menschen strömen lautlos zusammen. Es werden immer mehr. Ein massiver Block von Polizisten mit weißen Schutzschildern bewegt sich durch das Dunkel auf die Demonstranten zu. Hunde kläffen. Plötzlich ertönen Sprechchöre. Freiheit. Freiheit.
Das war eine Stimmung. Ich habe gedacht, wir sind auf dem Weg in eine Militärdiktatur.
Stand auf der Kippe. Wird was Friedliches passieren oder gibt es so einen Bürgerkrieg?
Im kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen ist es dieser aus dem Ruder gelaufene 40. Jahrestag der Republik, der 7. Oktober 1989, der das Ende der DDR einläutet. Die sogenannte Wende. Während Polizisten in die Menge prügeln, beten Menschen in Ost-Berlin, in Dresden oder in Leipzig in den Kirchen mit Kerzen in der Hand für Frieden.
Selbst der Pfarramtsleiter der Nikolaikirche, dem war das ja auch nach 89 immer noch ein Rätsel, wie sind denn die vielen Leute in seine Kirche gekommen? Wieso waren so viele Leute in seiner Kirche? Und für ihn blieb nur die Erklärung übrig, es war ein Wunder.
Rainer Müller, damals 22, trifft sich Montag für Montag mit seinen Kollegen von der Arbeitsgruppe Menschenrechte in der Nikolaikirche zum Friedensgebet. Immer zwischen 17 und 18 Uhr.
Diesen Punkt zum Treffen, den brauchten wir für jeden Menschen, der den Weg suchte zur Opposition oder der Hilfe suchte, weil er oder Angehörige seiner Familie oder Freunde bedrängt wurden. Seit Jahren gibt es in Leipzig jede Woche einen Treffpunkt, nämlich diese Friedensgebete, die Christoph Vonnetberger damals angefangen hatte. Zu diesen Friedensgebeten treffen wir uns sowieso jede Woche.
Der evangelische Pfarrer Christoph Vonnetberger ist damals 45. Viele halten ihn für den mutigsten Pfarrer der DDR.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir zuerst unsere Raketen abbauen müssen. Also wir, nicht die anderen. Das war damals so das Logo der Friedensbewegung in der DDR. Schwerter zu Pflugscharen.
Wo hatten Sie es? Ich hatte das im Hemd und in der Kutte hatte ich es auch an Parker. Also einmal haben sie es mir auch abgerissen dann bei der Polizei.
Was 1987 mit 12 Friedensbewegten in der Leipziger Nikolaikirche begonnen hat, wächst sich im Herbst 1989 zu einer Protestbewegung aus, die das ganze Land erschüttert. Der Stadt Leipzig bringen die Montagsdemos den Ehrentitel Stadt der Helden ein. Am Vortag des Montags, 9. Oktober, drucken Rainer Müller, Christoph Wonneberger, Frank Richter und Oliver Kloß von der Arbeitsgruppe Menschenrechte 30.000 Flugblätter an einer alten Druckmaschine. Sie erwarten großen Zustrom. Und sie haben Angst.
Dass das schon am 9. Oktober so weit sein wird, dass wir es schaffen, einen Durchbruch zu bringen in Leipzig und so viele Leute keine Angst mehr haben und mitdemonstrieren, das war für mich noch nicht absehbar vorher. Aber dass es mal irgendwann ein Montag sein wird, das war ja absehbar. Darauf haben wir ja seit 88 hingearbeitet.
Und dann Appell machen für alle, die da sowohl auf die Straße gehen, also aber auch den Polizisten, muss man sagen, eigentlich, was ist eigentlich los ist an dem Tag.
An die Einsatzkräfte appellieren wir, enthaltet euch der Gewalt, reagiert auf Friedfertigkeit nicht mit Gewalt. Ja, und dann steht ein Satz mittig und gesperrt, wir sind ein Volk, Gewalt unter uns hinterlässt ewig blutende Wunden.
Alle vier Kirchen in Leipzig öffnen an diesem Abend ihre Türen. Auch die Chemikerin Heidi Richter läuft bei der sogenannten Ringdemo am 9. Oktober in Leipzig mit. 70.000 Menschen schließen sich an. Die Chemikerin will anonym bleiben. Wir nennen sie Heidi Richter. Sie fürchtet sich vor Ressentiments und Polemik, die Menschen wie sie auch 30 Jahre nach dem Mauerfall zu spüren bekommen.
Als sie nach dem Gottesdienst die Türen geöffnet wurden, das war ein Moment, da blieb ein bisschen der Atem stehen, weil man nicht wusste, was geschah. Als ich das dann zu einer Massendemonstration, zu einer friedlichen Demonstration, da war das wie eine Erlösung. Das, was wir hier am 9. Oktober erlebt haben und wo man sah, jetzt bricht es zusammen. Also da war ja der Moment, wo jeder begriff, also jetzt ist Feierabend. In welche Richtung das lief, wusste keiner.
Dass diese Demonstration friedlich verläuft, grenzt für die Regimekritiker tatsächlich an ein Wunder. Die Stasi und die Polizei verzichten ab diesem 9. Oktober auf Gewalt. Zu diesem Zeitpunkt kann die damals 53-jährige Protestantin noch nicht absehen, was aus dem friedlichen Protest entstehen wird. Und auch die Arbeitsgruppe Menschenrechte nicht. Am Ende des turbulenten Herbstes wird für Heidi Richter die Tragödie ihres Lebens stehen.
Die Ereignisse überholten uns ja permanent. In dem Fall freudig die Geschwindigkeit, die wir atemberaubend.
Am 7. November tritt das gesamte Politbüro zurück. Hans Modrow wird Übergangsministerpräsident der siechenden DDR. Am 9. November passierte das ganz und gar Unglaubliche. ZK-Mitglied Günter Schabowski tritt vor die Mikrofone und verkündet mit dürren Worten:
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Was soll das bedeuten? Detlef Scheunert sitzt mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn in einem Ostberliner Plattenbau vor dem Fernseher und staunt. Scheunert arbeitet damals als Assistent für einen der 14 sogenannten Branchenminister in der DDR. Dort ist der damals 30-Jährige zuständig für Innovation.
Der Minister, der mit den 18 Kombinaten und 180 Betrieben, der musste präsent sein. Also der fuhr viel herum im Land und besuchte die Kombinatsleitungen, die Betriebe. Und da bin ich als als jugendlicher Kofferträger immer mitgelaufen und habe zuschauen können. War unmittelbar ein Schritt hinter ihm. Ne? Und dadurch habe ich das Land kennengelernt. In einer Perspektive, wo der Durchschnitts-DDR-Bürger das nicht kannte, weil es war ja nicht transparent.
Detlef Scheunert hat viele Betriebe von innen gesehen. Er weiß, wie marode sie sind. Dass er 1,5 Jahre später der einzige ostdeutsche Direktor der Treuhandgesellschaft sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Am 9. November 1989 ist Detlef Scheunert nur ein verwirrter DDR-Bürger, der nicht glauben kann, was er da auf dem Bildschirm sieht. Jeder soll die DDR einfach so verlassen können?
Da war natürlich Irritation. Was hat er jetzt gesagt? Ich habe sofort an diese Ventillösung gedacht. Das ist doch ein linkes Ding. Die machen kurz die Grenze auf, dann rennen die ganzen Naiven, die rennen los. Und wenn ein paar Tausend weg sind, die besonders laut schreien, machen sie die Klappe wieder zu. Und dann ist das Geschrei groß, wenn die Kinder hier zurückbleiben. So eine unheimliche Unsicherheit.
Günter Schabowski blättert zerstreut in seinen Papieren und verheddert sich bei den Nachfragen der Journalisten.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Lapidarer kann ein System der Unfreiheit nicht beendet werden. Rainer Müller vom Arbeitskreis Menschenrechte druckt am Tag des Mauerfalls im geheimen Kellerraum in der Juliusstraße in Leipzig wieder einmal Flugblätter. Die Montagsdemos gehen ja weiter. Rainer Müller hat es im Radio gehört, dass die Mauer gefallen ist.
Ich bin dann erst weit nach Mitternacht zurück nach Hause in das besetzte Haus, wo ich lebte. Und ich traf nach Mitternacht zwei Leute auf einer großen Straßenkreuzung. Das wäre heute Eisenbahnstraße, Liebmannstraße, damals Ernst-Thälmann-Straße. Und ich traf die Leute und rief ihnen schon von Weitem entgegen, wisst ihr, was los ist? Die Mauer ist offen. Und die haben es nicht geglaubt. Die haben es nicht geglaubt, haben gelacht. So, als wenn ich erzählte, der Mond ist grün. Da haben die Leute sich auf der Kreuzung rumgedreht und sind gerannt. Sind gerannt zum Hauptbahnhof, um den nächsten Zug zu erwischen und nach Berlin zu fahren.
Wir gehen jetzt Bier trinken am Kudamm. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Das machen wir dann öfter so.
28 Jahre, das ist die Stunde. Und ich bin sehr glücklich.
Weniger glücklich erlebt die Geschichtsstudentin Daniela Weber den geschichtlichen Moment. Die 24-Jährige hat gerade ihr Grundstudium in Marxismus-Leninismus hinter sich gebracht und sie ist SED-Mitglied.
Das war eben meine Kirche. Also ich habe geglaubt.
Von den Leipziger Montagsdemos hat sich Daniela Weber bisher ferngehalten. Aber auch hinter den Seminartüren bröckelt der Glaube ans alte Regime.
Wir haben schon auch in der Seminargruppe, in der Parteigruppe oder so darüber diskutiert. Aber wir haben eher von diesem Impuls Gorbatschow gelebt. Dieses Sozialismus mit menschlichem Antlitz, Perestroika etc. Das war eigentlich der viel stärkere Impuls. Wir haben in dieser Zeit, in diesem Grundlagenstudium politische Ökonomie auch mal einen Dozenten gehabt. Und er hat es vorgerechnet, dass es nicht geht, dass ein Staat 5 Pfennige von seinen Leuten nimmt fürs Brötchen und dafür 6.000 für den Farbfernseher. Dass das sozusagen eine ökonomisch nicht tragbare Inbalance ist. Das ist das, was intern passiert ist.
Daniela Weber stellt sich nach dem Fall der Mauer viele Fragen. Was wird aus der DDR? Und was wird aus ihr selbst? Die wichtigste?
Wie geht das weiter mit dem Studium?
Im ganzen Land entstehen ab Dezember 1989 auf Druck der Opposition sogenannte runde Tische. Bürgerrechtler diskutieren mit den alten Parteikadern über genau jene Fragen, wie sie sich Daniela Weber stellt. Oliver Kloß von der Arbeitsgruppe Menschenrechte sitzt in Leipzig am örtlichen Runden Tisch Bildung.
Das war eine sehr rätselhafte Veranstaltung, weil im Prinzip war nicht richtig klar, welche Kompetenzen das Gremium hatte. Es gab allerdings lustige Erlebnisse, das muss ich sagen. Es gab zum Beispiel einen, der wurde als Direktor seiner Schule abgesetzt und der war auch sozusagen unter den staatlichen Vertretern mit an dem Runden Tisch. Und der sagte dann, was er jetzt weiter unterrichten soll. Und da sagte eine der Lehrerinnen, naja, wir müssen doch nur den ideologischen Teil rauslassen aus dem Unterricht. Und da sagte er, was bleibt denn dann noch übrig?
Also die runden Tische, das war ja auch ein bisschen der Versuch, naja, zumindest ein bisschen Kontrolle mit auszuüben, dass die eben nicht mehr weitermachen konnten wie bisher.
Was wird aus den Staatsbürgerkundelehrern? Und da fand ich zum Beispiel interessant, dass selbst unter den Vertretern der Altparteien Einzelne sagten, naja, was hat denn die Bundesrepublik mit denen gemacht, die vorher Rassekunde unterrichtet hatten? Die sind doch auch nicht mehr weiter beschäftigt worden. Was soll man denn mit denen machen? Die muss man natürlich entlassen.
Sie werden nicht entlassen. Staatskundelehrer drücken vielmehr noch mal die Unibank, denn sie werden umgeschult zu Ethiklehrern. Die meisten Lehrer unterrichten ihre Fächer einfach weiter. Und auch Daniela Weber kann ihr Studium fortsetzen. Sie bekommt 1990 wegen ihrer guten Leistungen sogar ein Forschungsstipendium.
Der Dekan, wie der eines Nachmittags oder abends oder so in diesem riesengroßen Hörsaal stand und gesagt hat, es wird anerkannt, was ihr bisher geleistet habt, ihr könnt weiter studieren und ihr könnt hier den Abschluss als Diplomhistoriker machen. Da waren alle erleichtert. Das war einer dieser großen Jubelschreie sozusagen.
Das Lehrpersonal an der Karl-Marx-Universität im sogenannten Roten Kloster muss gehen. Zumindest teilweise. Die Dozenten für Marxismus, Leninismus zum Beispiel.
Die waren dann wirklich alle politisch belastet, hieß es. Da hat es dann keine Rolle mehr gespielt, welche Qualität die in der Lehre oder in der Forschung. Alles, was DDR-Geschichte ab 45 war, die wurden ersatzlos abgewickelt.
Andere schaffen den Sprung ins neue System.
Haben denn alle Professoren den Umstieg zu marktwirtschaftlichem Denken vollzogen?
Ich denke, die Mehrzahl der Kollegen haben diesen Umstieg vollzogen, stellen sich auch der Herausforderung, nun die Lehre neu zu gestalten.
Aber die alten Lehren, was wir eben zuvor vermittelt bekommen haben, das zählt jetzt nicht mehr. Die Professoren haben sich gewendet und mir kommt das manchmal so ein bisschen vor, als wenn jetzt Halbdilettanten, also den Professoren, die sich eben jetzt den Stoff so in den Messeferien jetzt angeeignet haben, uns ganz Dilettanten erklären und zum Beispiel ein Professor in der Vorlesung sagt, naja, so ganz habe ich das auch noch nicht verstanden.
Die Medien berichten über Korruption der Partei, über Wandlitz und über das perfekte Überwachungssystem des Staates. Am 6. Dezember stürmen Demonstranten in Ost-Berlin die Zentrale der Staatssicherheit in der Normannenstraße.
Es gab ihrerseits keine Voranmeldung für ihr Vorhaben, hier in unserem Haus aufnahmen zu machen. Die Umstände haben das mit sich gebracht. Ich gestatte Ihnen das.
Dankeschön.
Es gibt keinerlei Veranlassung, zu diesem alten Zustand zurückzukehren. Und wenn über diese Zeit Unterlagen vorhanden waren, und sie waren vorhanden, sage Ihnen das ehrlich, gibt es keine Veranlassung mehr, diese aufzubewahren. Die sind zu vernichten, da haben wir die entsprechenden Mittel.
Wir haben damals leider da nicht das entsprechende Augenmerk drauf gelegt und haben damit zugelassen, dass viele Akten vernichtet wurden.
Ja, das war der Fehler. Die Wut richtete sich gegen die Staatssicherheit und eigentlich nicht gegen die, die sie befehligt haben. Wenn man von einem Fehler reden kann, war also die SED nicht zu verbieten, unser größter.
Herr Mordor hat zwar bis zum Juni den Verfassungsschutz außer Kraft gesetzt, doch die SED macht unter Herrn Güsi arbeitet umso stärker.
Zum Jahreswechsel ändert sich die Stimmungslage auf den Leipziger Montagsdemos. Daniela Weber steht am 15. Januar 1990 am Rand und guckt.
Da kippte diese Stimmung weg von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk. Und damit also auch weg von wir wollen in unserer DDR etwas anders, besser machen zu oh, Wiedervereinigung reicht vollkommen. Da stand ich neben einer Frau. Die hat geraucht, die stand da so ganz selbstverständlich da so da. Und dann hat da vorne jemand gesprochen und hat gesagt, was er eben denkt, was seine Partei noch dazu beitragen kann, dass die DDR eben eine bessere wird. Es gab dann schon auch Buhrufe und so. Und die stand dann und sagte so trocken, schlagt sie tot, schlagt sie alle tot.
Der linientreuen Geschichtsstudentin wird es zunehmend mulmig zumute.
Es gab vergleichsweise viele SED-Mitglieder auch unter den Studenten. Und da gab es einfach die Angst, dass sich irgendwann mal irgendjemand des zentralen Parteibüros bemächtigt und mal die Unterlagen, wer hier Mitglied ist. Irgendwann hieß es dann mal, die großen Kisten seien irgendwo hingebracht und gesprengt worden mit den Mitgliedsunterlagen. Das ist kein schönes Gefühl, wenn du im Zweifelsfall den Mob plötzlich bei dir vor der Türe stehen hättest.
Aber so weit kommt es nicht. Es gibt keine Mobs, keine Repressalien gegen SED-Mitglieder. Viele Menschen haben zu dem Zeitpunkt ganz andere Interessen. Seit den Morgenstunden des 10. November holen sich DDR-Bürger in der Bundesrepublik bei den Sparkassen ihre 100 D-Mark Begrüßungsgeld ab. Detlef Scheunert, Assistent eines Branchenministers für 18 Kombinate, stellt sich erst einen Monat später mit seiner Frau in die Schlange.
Am 5. 6. Dezember rum, da sind wir mal rübergegangen und haben uns einfach unseren Begrüßungstrunk da abgeholt, die 100 Mark, sind ganz verschämt in irgendeine Filiale der Sparta Bank gegangen und haben das abgeholt. Und der Schalterbeamte guckt an, Sie kommen aber spät. Die anderen 16 Millionen waren schon mal da. Ja, sag ich, ich hab's ein bisschen verschlafen.
Im Februar verabschiedet die Volkskammer das Gesetz über die ersten freien Wahlen. Gewählt werden soll am 18. März. Der Wahlkampf klingt so.
Mit Ihrer Stimme für den demokratischen Aufbruch entscheiden Sie sich gegen den Sozialismus. Für soziale Marktwirtschaft. Für soziale Sicherheit. Für sichere Währung. Für ein einiges Deutschland in einem geeinten Europa.
Wir werden anspruchsvoller.
Wir werden kritischer. Also Leute, seid nicht bange, nehmt das Alte in die Zange.
Don't worry, take easy.
Auch Rainer Müller von der Arbeitsgruppe Menschenrechte will die neue Gesellschaft mitgestalten. Er träumt von einer besseren, explizit nicht marktwirtschaftlichen Zukunft. Deshalb kandidiert er im März für das Bündnis 90. Das ist ein Sammelsurium, in dem alle möglichen Bürgerrechtsgruppen der DDR aufgehen. Allerdings sind die Wahlchancen der Opposition von Anfang an gering.
Die Logistik war unterentwickelt. Die Medien, die Kommunikationsmittel, die waren im Aufbau. Die meisten hatten noch gar kein Telefon.
Innerhalb dieses Wahlbündnisses, was ich nannte Bündnis 90, waren Vertreter des Neuen Forums und der Bewegung Demokratie Jetzt und der Initiative Frieden und Menschenrechte daran beteiligt. Und von all den beteiligten Gruppen saßen dann Vertreter in der Volkskammer.
Ganz anders sieht es in der Wendezeit für die Blockparteien aus. Die Ost-CDU wendet sich. Aus der stramm sozialistischen Blockpartei wird auf einmal die Partei von Einheit und Marktwirtschaft. Während die SPD in der DDR verboten war und sich mühsam neu aufbauen muss, profitiert die CDU von ihren alten Blockparteistrukturen. Und sie bekommt massiv Schützenhilfe von den konservativen Parteien im Westen. CSU-Generalsekretär Gerold Tandler zieht in den Wahlkampf für die Ost-CDU.
Wir sind die Parteien der deutschen Einheit. Nicht wie jene in der SPD, die noch im Herbst vergangenen Jahres meinten, wie Herr Brandt, die Wiedervereinigung Deutschlands sei die Lebenslüge dieser Republik. Nein, meine Damen und Herren, das ist keine Lebenslüge, sondern morgen eine Realität.
Bundeskanzler Helmut Kohl präsentiert sich auf Wahlkampfauftritten zunehmend als Kanzler der Einheit und verspricht den DDR-Bürgern, eure Arbeit wird das gleiche wert sein. Und das Geld. Mit einem Umtauschkurs von 1:1.
Nach diesem Auftritt, ich werde es nie vergessen, wie plötzlich Tausende von Deutschlandfahnen oben waren und es war ein Schreien und Helmut, Helmut. Und einen Tag danach, die CDU hatte die SPD schachmatt gesetzt mit diesem Schachzug.
Während im Frühjahr 1990 Tausende von Bürgern auf den Straßen für die deutsche Einheit demonstrieren, kommt für jene Chemikerin, die am 7. Oktober begeistert für Freiheit um den Leipziger Altstadtring zog, das bittere Erwachen. Anfang des Jahres wird die qualifizierte Fachkraft aus ihrem Labor entlassen. Sie liebt die Arbeit mit den chemischen Substanzen. Sie ist stolz auf ihren Job. Die Chemikerin ist eine der ersten Arbeitslosen der Wendezeit.
Also es war für mich ein ganz furchtbarer Schlag, das muss ich wirklich sagen. Denn mit dieser ganzen Veränderung hatten wir gehofft, jetzt können wir mal so richtig mit den Materialien und Möglichkeiten arbeiten, die wir eben immer nur aus Westdeutschland kannten. Und wir haben sehr viel Mühe in die Arbeit gesteckt, auf vielen Gebieten, haben auch gute Produkte liefern können. Das war also eine ungeheure Verletzung. Wir haben dann in relativ kurzer Zeit nur noch die Ruinen unserer Häuser gesehen. Und einige davon stehen heute noch. Und das tut sehr, sehr weh.
Jubel. Schwarz-rote Fahnen auf den Straßen. Ein Kanzler, der die schnelle Wiedervereinigung verspricht. Auf der anderen Seite abgrundtiefe Verzweiflung bei der Chemikerin Heidi Richter, die ihren wirklichen Namen nicht veröffentlichen will. Sie fühlt sich nutzlos. Von Anfang an aus dem neuen System ausgeschlossen. So wie ihr wird es bald vielen Menschen gehen. Das war die Radiodoku. Mit dem ersten Teil der Serie Ein Land wird abgewickelt. Von Gabriele Knetsch. In der nächsten Folge.
Die Glücksritter kamen natürlich, das waren natürlich die ersten.
Das war Abenteuerlust. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich mich wie so ein Missionar fühlte.
Wir sind kaum hinterhergekommen, was alles an Veränderungen geschehen ist.
Alle Folgen dieser Serie gibt es im Radio Doku Podcast auf bayern2.de/podcast. oder überall, wo es Podcasts gibt.